Herzlich willkommen zum Ecom Profit Secrets Podcast mit Deep Dive Ecom. Ich bin der Joe Meyer und ich spreche hier mit interessanten Gründern von interessanten Brands. Ecom Brands, wie haben sie es geschafft, dorthin zu kommen, wo sie heute stehen? Was waren so die größten Herausforderungen, die größten Meilensteine und was bewegt sie aktuell? Ich freue mich über meinen heutigen Gast, der Richard von Direkt vom Feld. Richard, ich würde direkt das Bild zu dir rüberschwenken beziehungsweise den Ton zu dir abgeben mit einem kleinen Lob zum Anfang. Und zwar, was so erstmal den Brandname angeht. Da kann man ja schon ganz schön viel falsch machen, auch viel richtig machen. Ich würde sagen, mit Direkt vom Feld habt ihr es erstmal geschafft, direkt mit eurem Namen sozusagen eure Message richtig gut zu transportieren und euch zu positionieren. Wie geht's dir, Richard?
Gut geht's. Vielen Dank für die Einladung. Und,
Perfekt. Sehr schön. Ich starte gleich direkt mit einer Frage rein. Was würdest du sagen, wenn du dir so die letzten 6 bis 12 Monate anschaust? Was war so der größte Aha-Moment für dich oder für euch?
Immer Vertrauen in, dass es weitergeht haben. Also ich habe manchmal, man schießt sich so sehr ein, auch im Marketing, auf irgendwelche funktionierenden Muster und die lutschen sich dann mit der Zeit vielleicht auch wieder aus. Und manchmal kommt, jedes Jahr habe ich auch mal so eine Phase von 1-2 Wochen, wo es irgendwie ins Stocken geht und man denkt, ach, wie geht denn das jetzt alles weiter? Und immer wieder Vertrauen darauf haben, dass man es in der Vergangenheit ja schon gelöst hat und immer schon mal an dem Punkt stand. Und so ist es auch wie jedes Jahr. Also ich freue mich schon immer so ein bisschen drauf.
Okay, geil. Ja, ist cool, wenn man damit rechnen kann. Es wäre auch langweilig, wenn es nicht so wäre. Ne? Wenn man dann immer drin ist, in dem Moment denkt man sich, ach du liebe Zeit, ich meine, ich kenne sie ja, ne? Klassiker, Montagmorgen, irgendwas bricht zusammen in der Logistik oder sowas, whatever, gibt ja 1000 Probleme. Ne? Aber hinterher denkt man immer, okay, man ist irgendwie dran gewachsen. Perfekt. Wollen wir einmal ganz zurückspulen an den Anfang, ganz kurz, dass du mir vielleicht einfach mal ganz kurz erklärst und mich und unsere Zuhörer mitnimmst, so wie es überhaupt dazu gekommen ist. Direkt vom Feld, wie hat alles begonnen?
Ja, ich versuche es, to make a long story short. Es gibt so, rückwirkend kann man es ja immer ein bisschen besser betrachten als in dem Moment, wo es passiert. Und es gibt so ein paar Handlungsstränge, die dazu geführt haben. Das eine ist, dass ich mich wahnsinnig für Lebensmittel interessiere und irgendwie immer schon so, ja, gerne esse und auch gerne reise und sehr freiheitsliebender Mensch bin. Das ist das eine. Und das andere war, ich hatte mal das große Glück, durch mehr oder weniger Zufall eine unternehmerische Erfahrung zu machen, die innerhalb von wenigen Tagen irgendwie in 5-stelligen Betrag mir bar in die Hände gespült hat. Und da ging es weniger ums Geld, aber dass es Spaß gemacht hat, unternehmerisch tätig zu sein. Und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, nichts anderes. Also ich hatte eigentlich Maschinenbau studiert und da könnte man sagen, ist der Weg eigentlich oder könnte recht geradlinig vorgezeichnet sein, was man danach macht. Und das habe ich in der Tasche, das ist auf der Habenseite. Und das war so der Moment, wo ich sagte, okay, dann lass uns doch jetzt nochmal ein weißes Blatt Papier nehmen, bei den eigenen Interessen starten und ein bisschen versuchen, Spaß zu haben. Weil wenn es wirklich stimmt, dass wir nur einmal hier auf dem Planeten sind, dann gilt es, das mal auszuprobieren mit Sachen, die schön sind.
Hammer, ey. Klingt mega gut. Das ist jetzt wie viele Jahre her?
Kommt auf die Rechenweise an. Also das war damals 2012. Ich hatte dann mit Freunden in Berlin in der WG am Tisch die Idee durchgespielt, weil der Gedanke dahinter ist ja, wir kennen es alle von dem Steak aus Freilandhaltung und irgendeiner eingepackten Supermarktware. Das steht zweimal das Gleiche drauf, aber die ist halt brutale Unterschiede. Also wie sehr die Herkunft von Lebensmitteln auch über die Qualität bestimmt und wie sehr wir das selber wertschätzen, wenn wir wissen, wo was herkommt. Weil wir es dann nicht nur sensorisch bewerten können und optisch, sondern uns kommen innere Bilder, uns kommen Erinnerungen, uns kommen Emotionen und wir verbinden dadurch noch mehr mit dem Essen. Weil unser Essen, das ist halt so ein bisschen eine Besonderheit. Das ist nicht nur, dass wir satt werden, dass wir uns Nährstoffe zuführen. Das ist die eine Komponente. Das zweite ist immer dieses soziale, gesellschaftliche, man kommt zusammen beim Essen. Und dieser Aspekt, der geht halt nur, wenn ich ein bisschen mehr weiß, außer wo es im Supermarktregal steht. Und das hatten wir damals dann die Idee, das mit Gewürzen zu machen, mit den Gewürzen, die man halt ganz häufig verwendet, direkt vom Erzeuger, jedes Jahr neue Ernte und halt in Bio-Qualität angebaut und halt vor allen Dingen transparent sagen, wo es herkommt. Und das haben wir damals Gewürzkampagne genannt in Berlin. Das war 2013 und haben dann, dann hatten ein paar andere Leute in Berlin schon so was Ähnliches mit Gewürzen gemacht. Dann haben wir uns zusammengetan und waren alle ein bisschen noch grün hinter den Ohren und haben natürlich mündliche Vereinbarungen getroffen, wie man das so macht. Haben es 3 Jahre betrieben, war auch schön. Aber dann wollten die alle von ihren Vereinbarungen nichts mehr wissen und dann ist dieser ganze Hühnerhaufen da auseinandergefallen und ich habe irgendwie 3 Jahre Arbeit da reingesteckt, ohne gut entlohnt zu werden.
Okay, aber viel gelernt hat man nicht.
Es ist das Beste, was mir passieren konnte, also rückwirkend. Weil ich habe die Leidenschaft entwickelt und hatte wie einen Testballon. Ja. Und das ist ja das Schöne, wenn wir Bilder malen und fangen wir mit einer Skizze an und wenn wir dann nach einer Zeit sehen wir, okay, die Strichführung, die hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Und wenn wir dann nochmal die Chance bekommen, ein neues Blatt zu nehmen, dann sieht das zweite Bild immer schöner aus als das erste.
Absolut. Und ich höre es tatsächlich auch immer wieder, war auch unsere eigene Story tatsächlich auch so, dass eigentlich die Leute, die am Anfang erstmal, naja, die einen fahren krasser gegen die Wand, bei den anderen dauert es einfach nur lange und man probiert rum, es kommt nichts dabei rum, dass die eigentlich meistens die sind, die langfristig erfolgreicher sind oder überhaupt erstmal langfristig dabei bleiben sozusagen. Ne? Weil ich sag mal, bei euch jetzt die 3 Jahre, wenn du die 3 Jahre durchknabberst, ohne dass, weiß ich nicht, der Geldbeutel voll wird und wahrscheinlich auch gerade nach dem Studium links und rechts die Leute vorbeiziehen siehst, die dann irgendwie normalen Job haben und Haus und Kind, sage ich jetzt einfach mal. Und du merkst so, naja, okay, wir sind hier immer noch Founder. Wird bestimmt mal irgendwie was. Bisher merke ich davon nicht finanziell viel. Ne? Das ist natürlich ein gutes Grundrüstzeug, das man da irgendwie mitbekommt.
Ja, also es ist eine Entscheidung, ja. Also ob du es als Lernerfahrung verbuchst und sagst, geil, ist mein Sprungbrett, um schneller jetzt den nächsten Schritt zu machen. Oder ob du sagst, um Gottes Willen, funktioniert nicht, habe ich mir die Finger verbrannt, nichts wie rein in einen gut bezahlten, festen Job.
Ja, absolut. Man könnte es auch wie so einen natürlichen Ausleseprozess vielleicht ein bisschen sehen, weil klar, ich meine, da brauchen wir uns nichts vormachen, du kriegst auch nichts geschenkt im Unternehmertum und es ist nicht alles Gold, es hat wie alles seine Lichtseite, seine Schattenseite und vielleicht gehört es auch einfach dazu, am Anfang erstmal so ein bisschen getestet zu werden vom Universum oder vom Markt oder von den Kunden, von wem auch immer, um dann langfristig zu bestehen.
Es sind ja tatsächlich ganz, ganz viele Dinge auf allen Bereichen. Du musst, komm jetzt nicht aus einer Gewürzdynastie, das heißt, fachlich auf der Ebene musst du dir irgendwie Wissen aufbauen. Unternehmerisch ganz allgemein, was dann in die steuerliche Sache, dann E-Commerce, Systeme, welche gibt's, dann verbrennt man sich da definitiv erstmal an irgendwas die Hände.
Auf jeden Fall.
Und so sind es ja so viele Baustellen und ich glaube, also meine persönliche Überzeugung ist es, wenn man als Gründer alles vorher wüsste, was auf einen zukommt, man wird die Hände davon lassen und reiß aus und man wird es nicht machen. Aber zum Glück kommt das so scheibchenweise und immer in den Portionen, die man gerade noch so handeln kann.
Absolut.
Und dann greift man dann irgendwann zurück und sagt, das hast du hingekriegt, das und war eigentlich relativ viel.
Definitiv. Ich kann's bestätigen und ich würde echt auch sogar sagen, so ein bisschen gesunde Naivität gehört auch dazu, ne? Weil so, du musst auch dieses Mindset haben, so hey komm, machen wir einfach, kein Problem, kriegt man hin, weil gerade am Anfang ist es ja oftmals so, du hast es eigentlich schön beschrieben gerade, ne? Man denkt so, ach, sind ja nur diese 1, 2, 3 Punkte, ich besorge halt ein Produkt und dann verkaufe es irgendwie ein bisschen und dann habe ich ja ein Unternehmen, ne? Und dann merkst du, ach, sind noch 5, 6, 7, 8 Punkte mehr, vielleicht auch 80.
Ja, und vor allen Dingen bei Kosten ist es ja auch so, also bei der Kalkulation, denkst du ja, das kostet das, dann kommt noch ein bisschen dazu und dann vielleicht bist du schon so clever und rechnest die Steuern ab. Und sagst, das bleibt ja als Gewinn übrig. Aber am Anfang werden Aufwände immer unterschätzt.
Absolut. Es gibt keinen Fall. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der die Kalkulation in die andere Richtung gemacht hat, der gesagt hat, ach, wir haben doch noch ein bisschen mehr übrig, als wir gedacht haben, passiert de facto nicht. Aber genau, ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, einfach so zu starten. Cool, ey. Ist auf jeden Fall ein guter Start. Erinnert mich auch sehr an unsere eigenen Starts mit unseren eigenen Brands. Wenn wir jetzt mal quasi wieder ins Heute ziehen, so, wo steht ihr gerade? Wie groß seid ihr? Da arbeiten einige Leute mit. Ich sehe im Hintergrund eine geile Backsteinwand. Ihr sitzt wahrscheinlich irgendwo in einem fancy Büro oder so.
Das
Nimm uns mal
ist
mit.
hier von dieser Aufnahmesoftware, dieser geile Hintergrund. Ja, es wird super freigeschnitten. Ich könnte
Verstehe.
denken, ich sitze hier wirklich in einem Büro mit einer Backsteinwand. Nee, tatsächlich ist da letztes Jahr ein Traum in Erfüllung gegangen. Wir sind gerade in Chemnitz. Chemnitz, wer es nicht kennt, ist eine so 200.000 Einwohnerstadt im Süden von Sachsen. Und wir haben hier nicht besonders viel, aber alte Industriekultur und günstige Mieten und also mal ein Platz zum Austoben. Das ist schon dann das Potenzial.
Mega.
Und genau, wir sind hier in unserer Manufaktur. Wir stehen gerade an dem Punkt, dass wir jedes Jahr irgendwie so 10, 15 mal 20% irgendwie, je nachdem, wachsen oder gewachsen sind bisher und haben, ich glaube, so 13, 14 festangestellt, also 25, 30-Stunden-Wochen. Dann nochmal so 10 quasi Minijobber neben. Genau,
Ja,
so also
kann man so
um die
sagen.
20
Okay,
Leute
wow.
roundabout haben wir unsere Manufaktur, das heißt unser Lager. Wir füllen ja ab und aktuell würde ich sagen, sind wir gerade in der Phase, wo wir uns hier eingrooven in der neuen neuen Location, jetzt auch die Möglichkeit, Events zu veranstalten, haben hier einen langen Tisch, eine lange Tafel. Das war irgendwie auch so die Idee an der oder ja die Idee für die Location, weil direkt vom Feld ist quasi auch an einem langen Tisch entstanden und dieser gesellschaftliche Aspekt.
Hammer.
Und da machen wir jetzt hier auch regelmäßig Veranstaltungen und versuchen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen getakteter und professioneller zu werden, einfach um wieder ein bisschen Ressourcen auch im Kopf frei zu haben
Cool,
für.
klingt gut. Klingt gut. Was macht ihr da für Veranstaltungen, wenn ich da direkt mal reingehen kann?
Also, wir haben natürlich Workshops, wo wir zum Beispiel einen Curry-Workshop, wo wir Curry
Ja, sehr gut.
zusammen mischen und auch damit dann verschiedene Gerichte kochen. Wir haben aber auch Tasting-Veranstaltungen, also wo es so fünf, sechs Kleinigkeiten gibt aus den Gewürzen gekocht. Es dauert dann eine Stunde und dann kannst du quasi für einen entspannteren Einstiegspreis, dich an den Tisch setzen und ein bisschen durchprobieren, verschiedene Sachen. Ja.
Also alles so Touchpoints quasi für Kunden, um mit euch eigentlich in Berührung zu kommen, sage ich mal, um mit eurer Brand in Berührung zu kommen.
Genau, genau.
Ja, okay. Einfach als, ja, ist ein smarter Move, finde ich, ist cool, ist auf der einen Seite für sich ja auch ein Businessmodell ein bisschen, kann man sagen, ne? Um, sagen wir mal, eben der Kurse wegen und so, ist cool, um selber auch näher am Produkt zu bleiben. Wenn du sagst, du kommst ja aus der Richtung, aus Kochen, dir macht Food Spaß und so weiter, also irgendwie natürlich auch da geil, nah dran zu sein, und auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie eine ganz schlaue Sache, irgendwie, weil ihr da wahrscheinlich auch den einen oder anderen Kunden mit nehmen könnt, den ihr einfach von eurer Brand überzeugt. Was mir auch gerade noch kommt, was ich eigentlich super spannend fand vorher, dass ihr mit dem Konzept eigentlich, also es ist ja schon, sagen wir mal, ein Transparenzkonzept, kann man so nennen, finde ich, oder? Ihr transportiert wirklich quasi die Message dem Kunden, hey, wir zeigen euch, woher es kommt, was da drin ist, exakt und so. Und wenn man eigentlich habt ihr da relativ früh mit angefangen, so in meiner Denke jetzt. So, ich interessiere mich auch total für Food, ich koche total gerne, beschäftige mich damit. Und heute ist es ja so, ja, schon fast Marketingstrategie von jedem kleinen Discounter irgendwie so, halt hier, alles ist super bio und ganz toll und so weiter und so fort. Vor 10 Jahren war das definitiv noch anders in Deutschland, würde ich sagen. Ich habe auch mal in Berlin gewohnt, ein paar Jahre. Ich finde, da hat man das total mitbekommen, diesen Switch so hin. Also eigentlich total spannend, dass ihr da richtig früh einen richtigen Riecher hattet, würde ich sagen. Würdest du das auch so sehen?
Ja, also ich habe jetzt auch manchmal dran gedacht, dass ich, also es ist ja dann eigentlich eine eine Bestätigung für das, was man sich ja irgendwie ausgedacht hat, dass dann irgendwie immer mehr Leute, du siehst jetzt auf jeder Edeka, in jedem ja. Rewe irgendwie hier direkt vom Erzeuger dort und dort und dort. Einfach, um das Vertrauen zu schaffen. Und es, ja, ich freue mich da, weil natürlich ein größeres Bewusstsein dafür entsteht, wo Lebensmittel herkommen. Und da ist natürlich auch viel Greenwashing dabei, wie überall. Aber ich freue mich, wenn so das Denken über Lebensmittel wieder noch mehr Einzug hält. Wenn es in Verbindung mit quasi fairen Handelsbeziehungen und guter Produktqualität quasi einhergeht. Ja. Ich kann auch lokal aus der Großschlachterei quasi das als regional vermarkten, weil es vielleicht um die Ecke ist, aber es macht es immer noch nicht.
Absolut. absolut, so ist es, ja. Finde ich interessant. Vor allem eigentlich ist es ganz nice auch, denke ich mir gerade, diese Strategie, die Marketinggelder der großen Discounter können eigentlich sogar euch zugutekommen, sage ich jetzt mal, ne? Weil so allgemein ja damit schon ein bisschen, auch wenn ich jetzt mal die Qualität dieser Discounter-Lebensmittel generell irgendwie in Frage stellen würde, aber trotzdem sorgen die natürlich auch dafür oder unterstützen das, dass da so global, national, international ein bisschen dieses Bewusstsein einfach geschärft wird, zumindest mal, dass man da vielleicht den ersten Schritt in die Tür reinbekommt, ne?
Absolut. Also ich, das ist auch meine Haltung gegenüber jetzt anderen größeren Gewürzbrands zum Beispiel in Deutschland. Die gibt es ja auch ein, zwei, die da in den letzten Jahren gut durch die Decke gegangen sind. Und ich freue mich da wirklich sehr, sehr darüber, weil die haben es geschafft, von Ostmann, Fuchs, kleinen Gewürzstreuern im absoluten unsexy Produkt, was man irgendwie schon ein bisschen hypt, aber auch nicht wirklich geil, Gewürze wieder noch mehr in das Bewusstsein der Köpfe zu bringen. Es haben jetzt mehr Leute Gewürze zu Hause, es haben mehr Leute vielleicht schon die Erfahrung gemacht, dass ein gut gewürztes Essen anders schmecken kann.
Ja.
Und dann ist es wie bei Wein oder wie bei Bier. Du startest irgendwo auf deiner Reise vielleicht, dass du mal anfängst, Rotwein zu trinken und dann trinkst du den und dann kostest du mal den und entwickelst dann ein Qualitätsbewusstsein über die Zeit. Cool. Und irgendwann trinkst du nicht mehr alles. Das ist einfach normal. Und so wird es auch sein, dass du irgendwann sagst, der Paprika ist, ich muss jetzt Paprika nehmen, aber der schmeckt vielleicht wirklich, ich krieg mit, dass der bitter schmeckt und ich suche dann quasi nach einer besseren Qualität, aber bin mir schon erstmal im Klaren, dass ich Gewürze zu Hause mehr verwende.
Ja, interessant eigentlich. Vielleicht ist da tatsächlich, ich würde die Beobachtung unterstreichen, weil ich mich eben auch für Essen interessiere und habe das tatsächlich auch beobachtet bei Gewürzen. So ein weiterer Markt wäre eigentlich auch noch Kaffee, wo ich so das Gleiche in Deutschland mitbekommen habe. Das ist so, also für mich persönlich natürlich, aber auch ich das so am großen Markt eigentlich beobachte, dass so da, keine Ahnung, vor 15 Jahren meiner Meinung nach es irgendwie gar kein wirkliches Kaffeebewusstsein gab oder zumindest halt so diese ganze Barista-Kultur eigentlich, die ist so für mich zumindest subjektiv gesehen total aus dem Boden gesprungen. Und so ähnlich würde ich echt sagen, das stimmt, ja. Selbst die großen Gewürzhersteller machen ein bisschen mehr fancy und sowas. Und ich bin mir ganz sicher, dass da immer ein ganzer Markt davon profitieren kann. Weil die haben natürlich einfach super viel Cash, die einfach in den Markt reinspülen sozusagen. Und ich meine, du nimmst da als kleinere Brand definitiv auch irgendwie gute Synergieeffekte mit, von denen jetzt nicht mal unbedingt gewollt sind, sage ich mal.
Absolut. Und es geht ja da auch nicht drum, so groß zu werden, weil gerade wenn man sich so wie wir im oberen Qualitätssegment bewegt, ist eigentlich das Problem, wie kommst du an gute Ware ran, und irgendwas ist immer limitiert. So, und dann muss man ganz ehrlich sein in gewissen Sachen zu sich, wenn ich auf der einen Seite die Premium-Qualität möchte und die quasi Rückverfolgbarkeit, genau wo es herkommt. Ja. Auf der anderen Seite kann ich dann nicht der größte Lieferant für alle Endkunden, für alle Gastronomie oder für alles Mögliche sein. Also da muss man sich irgendwie entscheiden. Aber es ist auch gut, weil dann bist du in dem Bereich irgendwie vorn und machst nicht alles so auf einer...
Absolut. Absolut. Und ich meine, Es geht natürlich ja schon auch gerade jetzt im Handel oder im E-Commerce, natürlich geht es ja immer alles um Wachstum und so, ist auch irgendwo logisch, weil ich meine, ohne Wachstum funktioniert einfach nicht, vor allem in Zeiten, in denen Inflation und so immer größere Wörter werden, sage ich jetzt mal. Aber natürlich finde ich auch, dass man als Unternehmer über die Jahre auch mit der Frage konfrontiert wird, okay, wie weit denn und wie viel denn? Und das ist ganz spannend, was du gerade sagst, weil klar ist am Anfang die Richtung immer erstmal nach oben und so, aber es kann ja nicht aus jeder kleinen Brand Mainstream-Hersteller werden und muss halt auch gar nicht, weil irgendwann ist ja auch so, stellt man sich selber die Frage, okay, möchte ich jetzt wirklich irgendwie einen eigenen Laden haben mit 300 Angestellten, mit 500, mit Tausenden von Menschen? Ist ja, das Businessmodell ändert sich ja auch nochmal komplett. Wie ist so deine Erfahrung quasi auch, wenn wir jetzt mal so uns die letzten 10 Jahre vielleicht anschauen? Da hat sich wahrscheinlich ultra viel geändert. Ich höre eigentlich raus, so dein Unternehmerspirit, so dieses, sagen wir mal, Prinzip der Selbstwirksamkeit, wie du es eigentlich vorher so ein bisschen erklärt hast, ne? Man macht was und dann kommt da was dabei rum, plus diese Attitüde, dass dir halt Food voll gefällt und du so eine intrinsische Motivation dazu hast. Da ist noch viel von da. Was würdest du sagen, hat sich da so die letzten Jahre, wie hat sich das so entwickelt und wie hast du so die Wachstumsstufen von euch gesehen und wirst du oft mit der Frage konfrontiert, okay, wie groß wollen wir denn eigentlich werden und passt es zu uns und so, und solche Sachen?
Also da gab es auf alle Fälle eine Entwicklung. Ich würde mal sagen, und jetzt komplett wertungsfrei, ne? Aber ganz am Anfang ist halt ganz viel Idealismus dabei, ja. Dann ist es natürlich gar nicht so wichtig, dass man damit Geld verdient, sondern muss ja alles schön sein und so. Und stimmt auch bis zum gewissen Maß, weil am Anfang lebt das Unternehmen vom Spirit, um sich, damit die Strukturen sich festigen, damit das wirklich glaubhaft ist. Und du merkst, die Leute kaufen ja deine Idee. Und da ist das, und ich würde sagen, du siehst das Unternehmen an, ob die von Minute eins auf Profit getrimmt sind. Das ist teilweise auch ohne Wertung, aber es ist nicht so also es ist manchmal ein bisschen herzloser.
Verstehe.
Von der Energie. Aber dann es ist natürlich trotzdem wichtig. Und da war so die erste Entwicklung, auch eigene Glaubenssätze, ne? Irgendwie, Geld ist nichts Schlechtes. Ja? Und ich kann ja mit einem gut funktionierenden Unternehmen viel mehr bewirken, weil ich ja noch ein paar Mitarbeiter habe, die vielleicht auch ihre Familie ernähren können. Wir in der Welt noch bessere Dinge tun können. Und Geld ist einfach hier die Energiewährung, ja. Und wie ich es einsetze, ist dann wieder uns überlassen. Und weil ich ja sonst auch immer in so einem im Mangel bin und die ganze Zeit irgendwie am Knabbern bin, wie das dann noch funktioniert und so. Und dann hatte ich aber immer, ich hatte nie das Bild in einer großen Gewürzfabrik oder irgend sowas. Ich wusste immer, es wird so in der Manufakturgröße bleiben. Was heißt es? Ich glaube, so der Rahmen, den wir jetzt äußerlich hier haben, den kann man noch ein bisschen erweitern. Vielleicht sind es mal 30, 35 Mitarbeiter, aber irgendwie in eine familiäre Größe, die dann lieber, du musst ja nicht immer in Umsatz wachsen, du kannst ja auch in Qualität wachsen, in deinen Prozessen und dass das, was du grundsätzlich machst, gleich bleibt, weil ansonsten, du musst dann die nächste Entwicklungsstufe nehmen. Das ist sonst
Ist so,
so.
ja.
Und da kommen aber neue, also wie du es schon sagst, dann muss ich vielleicht das Geschäftsmodell verändern, die Sourcing Policy, der Umgang mit den Mitarbeitern. Also das hat halt, das zieht immer so Sachen nach sich. Und das, also ich sehe es nicht, auch wenn es vielleicht das unternehmerisch vielleicht das Potenzial hätte, wenn es jemand anders machen würde. Also mit der Brand könnte man es sicher machen, aber ich sehe es bei mir nicht.
Ja, ist cool. Ich finde, es ist total wichtig, so diesen eigenen Spirit quasi auch halt, was heißt beizubehalten. Man darf den da natürlich gerne auch verändern, aber es ist schon wichtig, sich da immer so auf seinen Kern auch zurück zu reflektieren auch und so, weil ich meine, wir sind ja auch in so einem schnellen Feld unterwegs, gerade im E-Commerce. Es passiert einfach so unglaublich schneller Wandel. Es gibt so viele Möglichkeiten ständig. Du wirst irgendwie von einem Shiny Object zum nächsten getrieben und der Marketing-Channel und hier sollst du das machen und hier und dann überhaupt. Und am Ende des Tages weißt du eigentlich nicht mehr, wo vorne und hinten ist, wenn man es eigentlich so sagen kann, ne? So, das ist schon sehr wichtig, immer mal wieder da so eine kleine Einkehr auch, finde ich, zu sich zu machen.
Was mir gerade noch gekommen ist, wir haben auch das große Glück irgendwie, als ich es am Anfang gegründet habe, hätte ich gedacht, ja Mensch, Zielgruppe so in meinem Alter, ja, die sich irgendwie für Essen interessieren und so. Bin jetzt Mitte 30, damals noch ein paar Jahre jünger. Ja, einen alten Scheiß, ja. Also irgendwie, dann kaufen es halt Leute 55, 55, 60, 65, also wirklich, könnten meine Eltern sein. Und das ist aber das ist total interessant, weil wir irgendwie über die Qualität, die wir liefern, und auf der anderen Seite diese schon Beständigkeit und auch in der heutigen Zeit. Also ich bin zum Beispiel super dankbar. Unser Programmierer hat uns damals gesagt, 2016, nimm mal Shopify, ist ganz geil. Ja. Haben wir seit da, ich habe jetzt quasi, ich kann noch auf die erste Bestellung gehen. Ich musste da nicht nochmal
Mega.
Shop-System wechseln und so. Und aufs richtige Pferd gesetzt. Und auch was Webseite angeht, die sieht aus wie vor 2 Jahren. Also sagt niemand, dass die irgendwie perfekt ist, ja. Aber was wir merken ist, am Ende des Tages, es sind verdammt nochmal nur Gewürze. Wir sind nicht der Nabel der Welt. Es ist wichtig. Du kaufst es vielleicht zweimal, dreimal im Jahr. Du bist dort mit am Zahn der Zeit und du nutzt das. Und du möchtest es aber vielleicht noch nächstes Jahr noch nutzen und übernächstes Jahr. Also es könnte was sein, wo du einfach dir in Zukunft keine Platte mehr machst, wenn irgendwelche Gewürze alle sind, gehst bei direkt vom Feld drauf und bestellst halt die alle sind nach. Aber es muss jetzt auch nicht die Innovation und das noch kommen. Deswegen darf auch das ganze Geschäftsmodell, die ganze, es darf Verlässlichkeit ausstrahlen und darf auch auf der Webseite nicht immer, ah, das sieht jetzt schon wieder alles komplett anders aus und dort noch und das noch und jenes. Nee, wir haben eine sehr gute Conversion Rate von 5, 6%, weil die Leute einfach wissen, wo was steht und gut, ja, und da kommt immer mal ein neues Produkt dazu, aber die Struktur und das, was sie erwarten können, bleibt gleich.
Geil. Und ich meine, du erzählst es so selbstverständlich, ne? Sagst halt so, ja, das ist halt so, machen wir so. Aber am Ende des Tages sind das halt gerade so die Assets, sage ich jetzt mal, um da irgendwie zu verenglischen, auf die man sich halt dann am Ende des Tages auch verlassen kann. Ne? Und ich finde so jetzt aus meiner Drittperspektive quasi gesehen, finde ich, hast du da ultra viel erkannt quasi zu sehen. Ich meine, es passt ja sehr gut, ne? Euer Transparenzkonzept, wenn man das jetzt auch möchte, dazu jetzt nicht einen ständig verändernden Shop und solche Sachen, auch zu eurer Zielgruppe und so. Das klingt alles so total easy, aber das sind eigentlich im Grunde genommen total wichtige Faktoren. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ihr einen davon ein bisschen verändert und jetzt irgendwie, keine Ahnung, eben, du sagst so, ey, komm, scheiß drauf, wir machen Ultra-Wachstum und ich hau hier einen Geschäftsführer rein, der wird schon irgendwie machen und der kommt jetzt mit einem ultra-fancy New York Times Square-Konzept irgendwie um die Ecke und sagt, hey, wir wollen das und das fancy machen, dass das vielleicht in der Theorie cool ist, aber bei eurer Zielgruppe am Ende des Tages irgendwie sogar den negativen Effekt quasi bringen würde.
Absolut. Und das es ist manchmal als Gründer, du hast es im Gefühl, aber du ist dann schwer in Worte zu fassen, warum das. Also das gelingt dann manchmal über Reflexion und über die Zeit, dann das auch zu begründen, was du eigentlich schon die ganze Zeit so merkst, das können wir nicht machen oder das sollten wir tun. Oder auch so die ganze im Marketing, was passt dazu von der Markenbotschaft? Und was ist vielleicht auch eine tolle Headline, aber du fühlst nicht.
Und die Schwierigkeit darin ist halt immer, du bist halt immer quasi der First Mover sozusagen. Ne? Du hast eigentlich als Ratgeber dann nur dein Bauchgefühl quasi, aber ich finde auch da immer, Bauchgefühl ist eigentlich, kommt drauf an bei was, also bei Zahlen und so weiter, naja, kann man noch mal ein bisschen kritischer sehen, aber Bauchgefühl ist ja jetzt auch nichts, was vom Himmel fällt, sondern wächst ja auch sozusagen aus der Erfahrung raus. Ne? Das ist ja nicht, am Anfang ist dein Bauchgefühl schlecht und es wird halt immer besser, sagen wir so, egal in welchem Bereich im Leben einfach. Von dem her, naja, find ich das wichtig. Und gerade deswegen würde ich sagen, ist es auch so ein Wendepunkt bei vielen Unternehmen, den man ja sieht, egal ob groß oder klein eigentlich, wenn da, sagen wir mal, Inhaberschaft wechselt oder ein neuer CEO reinkommt oder sowas. Das sind oftmals Punkte, die eine neue Richtung zumindest mal vorgeben. Muss jetzt nicht immer negativ sein, aber gibt tatsächlich schon auch einige Beispiele, die mir da einfallen, wo es halt, wo der Schuss nach hinten losgeht, sag ich jetzt mal, oder wo einfach, weil der Kern irgendwie der Marke nicht mehr weitergetragen wird, ne?
Ja.
Ja. Wie bildet ihr das ab so? Macht ihr, du hast ja jetzt gesagt, ihr seid einige Leute, ne? 13 Leute irgendwie, dann nochmal ein paar Minijobber und so. Macht ihr alles in-house? Gebt ihr einen Teil raus? Wie seid ihr da aufgestellt?
Also von den Prozessen her, wir machen tatsächlich Versand und Abfüllung alles in-house, weil wir, ich hatte immer das Gefühl, es verändert sich bei uns ständig irgendwas, was wir noch vielleicht dazulegen oder irgendwelche.
Ja, super flexibel.
Und es ist, und wir schreiben immer noch ein kleines Kärtchen rein. Das könnte man auch weglassen. Das haben wir irgendwie seit ganz Anfang an, seit 2013 machen wir das. Da hat es auch noch irgendwie niemand gemacht.
Ja.
Wir haben das gemacht und ziehen es durch, weil ich finde es wichtig. Ansonsten siehst du nur eine Lieferscheinnummer und den Namen.
Ja,
Und
voll.
so wird dir auch als Mitarbeiter immer noch mal bewusst, ey, verdammt noch mal, das sind Leute, Menschen wie du und ich da draußen, die uns ihr Vertrauen in Form von Geld geschenkt haben, dass die unsere Gewürze nehmen. Und das ist jetzt nicht nur eine Nummer und eine Liste von Bestellungen, die abzuarbeiten ist, sondern wir interagieren genauso wie mit Menschen auf den Feldern und die Bauern interagieren. Sind das da draußen auch Menschen, und das ist manchmal was, was sonst im E-Commerce dir nicht zumindest jeden Tag so vor Augen ist, sondern es ist
Ja.
eine Bestellnummer und
Klar,
eine
klar.
To-Do. Ja. Ansonsten, wir haben eine Marketingabteilung mit Grafik und so, also das ist auch in-house, weil da wir haben Printprodukte, kleine Rezepthefte, Webseite, eigene Rezept, das haben wir jetzt irgendwie so hingekriegt, dass es einigermaßen eine Sprache spricht und wir da eigentlich auch ganz gut flexibel sind. Haben noch eine Agentur jetzt für Google und Meta, mit denen wir aber quasi, denen wir zuarbeiten vom Rohmaterial, von Werbesachen. Wir können es auch alleine, dauert halt länger bei uns, weil wir es nicht jeden Tag machen. Aber ich würde sagen, wir machen tatsächlich ganz schön viel in-house.
Okay, cool, geil. Das heißt, ist auch fester Teil der Strategie bei euch schon immer gewesen. Ich meine, gerade im E-Commerce kannst du natürlich ja auch total leane Setups wählen, ne? Wo du eben schon von Anfang an, also klar, Produktion sowieso und dann irgendwie Fulfillment bis hinten raus, alles rausgibst, ne?
Ich könnte jetzt hier die Kamera drehen, aber es ist ja sonst auch online. Bei uns ist es auch so, du hast halt einen Laden und kannst quer durch die Location gucken und guckst
Ja, mega.
auf die Abfüllung.
Ja,
Ja?
mega.
Und klar kann jetzt nicht jeder nach Chemnitz kommen, um sich das anzugucken. Warum eigentlich nicht?
Warum eigentlich nicht?
Aber es soll halt auch genau das Gefühl sein, dass wir es gemacht haben, da nicht noch 1000 Hände dran waren. Wir haben es importiert und abgefüllt und wieder. Wir sehen uns da wirklich so als Connection-Glied zwischen der Person, die es kauft, und dem Produzenten, das,
Ja.
was es halt braucht, weil der Bauer füllt ja jetzt nicht 100 Gramm Pfeffer ab und schickt es dann nach Hause, aber halt auch nicht mehr, als es bräuchte.
Okay, interessant. Ja, geil. Cool. Das klingt ist wirklich super spannend, ne? Weil ich finde, das zieht sich für mich zumindest als Außenstehender voll durch, dieses Transparency-Konzept, auch wenn du das bei euch nochmal erzählst, vom Büro beziehungsweise von den Räumlichkeiten, eigentlich so echt so vom, naja, von dem Produkt im Regal quasi, von der ganzen Aufklärung. Ich finde auch euer Insta-Channel, so macht ihr ja viel im Bereich Infotainment und so Aufklärung und sowas. Ich finde, das macht ihr par excellence quasi, setzt ihr richtig gut um. Was würdest du sagen denn so aktuell? Ich meine, E-Commerce ist schnell und so und du hast es vorher schon mal im Intro eigentlich ganz kurz angesprochen, ne? Es gibt immer mal wieder Herausforderungen, an denen man wächst und so. Was sind so eure größten Herausforderungen eigentlich so in der letzten Zeit? Wo würdest du da einen Fokus drauf lenken?
Naja, jetzt ist es tatsächlich so, wie viel. Ja, am Ende ist es trotzdem weiter Neukundengewinnung. Also wie findest du in Marketing, was zu einem passt, wo
Ja.
man quasi auch die Kunden anspricht, die man dann langfristig gut behalten
Ja.
kann? Dort den, die ist, probierst viel aus über die Jahre, und tatsächlich. Wir hatten in den letzten Jahren das große Glück, irgendwie mehr TV-Ausstrahlungen zu haben. Das waren natürlich immer die
Ja.
Booster irgendwie auf ein nächstes Umsatzlevel. Und ich glaube, das ist neben dem, dass wir einkaufsmäßig, sourcingmäßig und so aufstellen, dass wir die Menge in der Qualität gut halten.
Ja.
Eine zu uns passende quasi Neukundenstrategie. Das, was dann hinten dran hängt, ist, wir können noch ein bisschen besser, also Optimierung gibt es immer, aber das sieht relativ gut aus. Und wir wissen auch, dass irgendwie um die 60-70% quasi als Kunden bleiben.
Ja, mega. Super.
Und das ist alles
okay.
Gut.
Okay, cool. Okay, ja, klar. Klassiker. Ich meine, gibt keine E-Commerce-Brand, glaube ich, die auch nicht von dem Thema betroffen ist oder die es nicht betrifft. Ne? Ich meine, gerade jetzt auch so, was heißt gerade die letzten Jahre, die Diskussion kann man immer führen, eigentlich jeden Tag, und man wird immer sagen, gerade die letzten Jahre, ich meine, es ist immer das gleiche Game, der Entry Point ist halt super gering, was die Marketingkosten angeht, auf egal welcher Plattform, und dann geht es halt langsam nach oben, plus eben zusätzlich das Problem oder sagen wir mal die Herausforderung, nicht jeder Kunde, den du halt vorne günstig irgendwie erreichen kannst, ist dann letzten Endes auch der Kunde, der dir halt als Bestandskunde bleibt. Und ich meine, gerade bei euch auch im, sag ich mal, im Abo-Segment, ihr habt ein abonnierbares Produkt, sag ich mal, oder wiederkehrende Käufer, weil klar.
Das eher, also abonnierbar ist tatsächlich schwierig, da konnte mir noch keiner irgendwie, also will ich, ist auch so ein Ding, ich will es eigentlich nicht, okay. Aber mir konnte auch noch keiner sagen, wie es auch wirklich nicht nur einen Mehrwert fürs Unternehmen darstellt, dass du irgendwie weißt, okay,
ja,
ja, Geld kommt rein, sondern wirklich einen Mehrwert für den Kunde, weil dir der Pfeffer ist nicht an dem Zeitpunkt alle, wo der Paprika alle ist oder das Gewürz. Also es ist ganz, ja, ganz schwer zu sagen. Und
ja,
willst ja jetzt auch nicht ständig irgendwie ein Paket mit einer Packung durch die Lande schicken, sondern die meisten machen es dann halt so, irgendwie hast du einen Impuls, ich muss das und das nachbestellen und guckst dann halt noch, das wird bald alle, das auch und das auch und das, das macht Sinn, in der Bestellung zusammenzufassen. Und dann machst du im halben Jahr die nächste Bestellung oder so. Ja. Oder hast einen Pulskauf dazwischen.
Und könnte tatsächlich jetzt halt auch eher ein positiver Effekt sein, so wenn ich jetzt an mich denke, nämlich, weil, wenn du jetzt das reine Abo-Produkt hättest, ich meine, dann kümmerst du dich nicht mehr drum. Die Brand ist quasi so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Der Pfeffer kommt halt automatisch, Paprika, whatever. So, aber wenn es jetzt so ist, dass ich dann halt selber quasi nachschauen muss, weil ich merke, oh, Paprika ist leer, muss ich mal bestellen. Dann tendiere ich halt ja dann vielleicht auch im Shop noch dazu. Ich meine, eben, man wird ja auch irgendwie incentiviert, meistens so ein bisschen mehr zu kaufen wegen Versandkosten und solchen Sachen, und macht den Warenkorb irgendwie auch gefühlt größer. Zumindest bei mir ist es eigentlich, es gehen nie zwei Sachen gleichzeitig leer. Es ist entweder irgendwie Rosmarin ist leer oder Paprika oder Pfeffer oder irgendwas, aber dann, ja.
Aber ist so, und ich will auch energetisch, will ich ja die Leute haben, die uns, die das nicht aus Versehen quasi nicht abbestellt haben, sondern die sagen, ich kaufe den Pfeffer, weil ich den Pfeffer kaufen will.
Ja, voll. Okay, ja, falsch ausgedrückt von mir. Ich meinte einfach so diese wiederkehrenden Käufer quasi, nicht mal unbedingt im Abo, weil hast du recht, ich meine, wenn ich jetzt irgendein Shampoo oder was weiß ich was sowas habe, da kannst du wahrscheinlich relativ genau sagen, okay, gut, alle 30 Tage brauche ich da was Neues und macht vielleicht mehr Sinn, aber finde ich auch einen schönen Teil der Strategie eigentlich. Mega, cool. Richard, ich sag mal, wir könnten eigentlich uns stundenlang austauschen. Wir haben uns so ein bisschen zum Ziel gesetzt, das so im Halbe-Stunden-Format.
Jetzt reicht dir davor.
Ja, und vor allem, ich meine, ich finde es auch immer cool, wenn man sich mal wieder sieht. Auch hier nochmal, E-Commerce ist ein schnelles Feld, es passiert super viel und gerade auch bei eurer Brand-Story. Ich bin sehr sicher, da wird nochmal viel passieren. Ihr habt ja schon echt ganz schön viel umgelegt, so die letzten Jahre, und habt einen krassen Werdegang hingelegt. Ich finde es super spannend. Ich finde dich als Person spannend, weil ich finde, man sieht so, das, was ich jetzt mitbekommen habe, dein Spirit dann in dieser kurzen Zeit, in der man jetzt beurteilen kann, in der Company quasi, finde ich immer richtig nice. Ich würde sagen, so vielleicht zum Schluss, magst du unseren Zuhörern noch irgendwie was mitgeben? Wo findet man euch am besten? Gewürztipp, Rezepttipp, sollen die mal zu einem Event vorbeikommen? Hast du da irgendwas?
Also uns findet man in Chemnitz, aber hauptsächlich unter direktvomfeld.eu. Und ich kann nur einladen, da mal die Erfahrung zu machen. Und manchmal ist es so, bei den Sachen, die wir glauben zu kennen, ist es am schönsten, wenn wir dort nochmal ein bisschen genauer hinschauen, wie mit einem guten Wein. So ist es, also so geht es tatsächlich vielen Kunden, auch beim Pfeffer, beim Paprika, die sagen, ey krass, ich wusste nicht, dass ein Pfeffer auch zitronig schmecken kann oder schokoladische Noten haben kann oder dass ein Paprika nicht bitter schmecken muss. Und das heißt, ich hau dir jetzt nichts Neues in deine Küche und sag, das ist jetzt das neue Superfood und der nächste heiße Scheiß und koch nur noch damit, sondern eigentlich, du musst dich nicht mal umstellen, sondern musst nur in deine Pfeffermühle vielleicht was anderes reinfüllen, kannst dein Kochverhalten sogar beibehalten und hast trotzdem eine neue Erfahrung. Und das, ja, da kann ich jeden nur quasi einladen, der sich da bisher noch keine Gedanken gemacht hat, aber das vielleicht bei einem anderen Lebensmittel schon mal festgestellt hat, dass da wo das Supermarktregal quasi qualitativ vorbei ist, heißt ja nicht, dass es da oben drüber nichts gibt.
Ja.
Ja, und das, wer da Lust hat, eine neue Erfahrung zu machen, kann gern mal bei uns auf der Webseite vorbeischauen.
Hammer. Würde ich genauso unterstreichen, auch da vielleicht als abschließendes Wort, wenn ich mich da selber reflektiere, vielleicht noch, als ich so angefangen habe, meine ersten Einkäufe zu machen, so weiß nicht, als Jugendlicher oder sowas wahrscheinlich. Zimt hat wahrscheinlich 39 Cent oder Pfennig oder sowas noch gekostet damals. Heute steht da ein anderer Zimt im Regal, ihr habt dann ein komplett anderes Qualitätslevel und du würdest irgendwann mal, kannst du den Weg zurück ja nicht mehr, oh, das heißt, kannst den Weg zurück nicht mehr machen, denkst du so, okay, da steht Zimt drauf, aber das ist kein Zimt, ja, das ist halt Sand oder.
Du machst es dann nicht mehr.
So ist es.
Das ist ja auch, das ist vielleicht abschließend, das ist eigentlich unser riesengroßes Pfund, dass im Supermarkt ganz häufig die Qualität von Gewürzen nicht überzeugend ist. Dadurch ist, die Leute können es mit ihren eigenen Sinnen wahrnehmen. Ich brauche nicht nur irgendwie schöne Bilder auf die Webseite machen und was Tolles erzählen, glaubt es mir bitte, sondern ja. Du kannst mit deinem eigenen Sinn an die Tüte gehen, an das Glas gehen und sagen, ja, oder guckst schon die Farbe und sagst, das ist eine andere Nummer. Und das ist das Schöne, wenn du ein Produkt wirklich mit Hilfe deiner eigenen Sinne beurteilen kannst und jetzt nicht noch irgendwas dazu brauchst.
Ja, geil. Hammer. Hammer. Cool, dass ihr gute Produkte habt und cool, dass ihr einen Bildungsauftrag mit gleichzeitig sozusagen dazu habt. Kann man eigentlich schon fast so sagen, weil ich finde, sowas macht ein E-Com-Brand einfach doppelt spannend, wie wenn du jetzt nur irgendwie, weiß ich nicht, Produkt XY langweilig verkaufst. Wenn es da auch Bedarf gibt zu erklären und so weiter, gibt einem natürlich als Gründer auch super viele Möglichkeiten. Richard, ich sag tausend Dank. Ich würde sagen, wir cutten jetzt, das haben wir ja schon irgendwie ein paar Minuten zusammen gesprochen, ein bisschen überzogen schon. Wir sprechen bei Gelegenheit wieder und ja, ich danke auch euch, lieben Zuhörern und Zuschauern, fürs Dabeisein. Wenn ihr mehr über Richard wissen wollt und seine Brand, ihr wisst jetzt, wo ihr sie findet, natürlich auch auf Instagram etc. pp. Bei uns genauso, wenn ihr mehr wissen wollt über das, was wir machen oder auch euer Unternehmen aufs nächste Level bringen wollt, ihr wisst, wo ihr uns findet. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und wünsche euch gute Sales und eine schöne Zeit. Ciao, ciao.
Ciao.